Eigentlich in fast allen Meetings der vergangenen Woche habe ich immer wieder festgestellt, dass bei vielen die Batterien doch, der Akku doch schon ganz schön leer ist. Große Ausnahme war tatsächlich unser Präsentationstag gestern beim Kolloquium. Das war doch sehr dynamisch. Ja, letzte Sitzung. Es gibt trotzdem keine Lebkuchen, keine Mandarinen und auch kein Quiz zum Ende. Dafür aber dennoch eine Sitzung, die ein bisschen aus dem Rahmen unserer gewöhnlichen Sitzung fällt. Wir sind ja mit der letzten Sitzung, an der wir uns ausgehend von der geschichtsphilosophischen Dimension kritischer Theorie und dem daraus sich herleitenden spezifischen Verständnis von dem, was Revolution und revolutionäre Subjektivität sein kann, abschließend noch einmal mit der Kritik an eben dieser unterliegenden Geschichtsphilosophie, auch der Kritik am Fortschrittsmodell, das einer solchen Theorie und solchen Theoretisierung zu unterliegen scheint, auseinandergesetzt. Wir befinden uns also sozusagen im Übergang zwischen dem ersten roten Faden Geschichte und Revolution und dem neuen Themenblock, der dann als Rationalität und Moderne, ach so, ich wollte ja den Bildschirm teilen, der als Rationalität und Moderne uns dann weiterhin beschäftigen wird, ganz zentral auch in Zusammenhang mit der Beschäftigung mit der Dialektik der Aufklärung, also einem der zentralen Bücher dieser Tradition. Ich würde nun gerne genau an diesem Übergang heute den ersten Teil der Sitzung, bevor ich Ihnen dann versuche, plausibel zu machen, warum Rationalität und Moderne überhaupt ein Thema in unserem Zusammenhang ist und inwiefern es ein Thema ist und was wir dabei systematisch erörtern werden, bevor ich also den ersten Aufschlag für die Sitzung zur Rationalität und Moderne, die ja dann nach Weihnachten oder nach den Feiertagen weitergehen werden, auch nochmal also faktisch ja nochmal mindestens zwei Sitzungen, beziehungsweise eigentlich zweieinhalb Sitzungen, weil auch die am 21.01. sich noch vermittelt darauf beziehen wird. Also bevor wir dann richtig in die Dialektik der Aufklärung nach Weihnachten einsteigen, möchte ich Ihnen nur erstmal einen Überblick darüber geben, warum eigentlich und wie Rationalität und Moderne. Aber bevor ich das tue, möchte ich heute mit Viktor Kempf, der hier am Lehrstuhl wissenschaftlicher Assistent ist, Postdoc ist und an einem Habilitationsprojekt arbeitet, aber auch bereits ein Buch veröffentlicht hat, das den schönen Titel Exodus oder Dialektische Negation heißt. Und ich möchte die Gelegenheit, dass Viktor zu den Themen, die wir in den vergangenen Sitzungen behandelt haben, also zu diesem spezifischen Verhältnis, das die kritische Theorie zu sozialen Kämpfen hat und dieser Vorstellung, dass soziale Kämpfe so etwas wie eine auch objektive Tendenz verkörpern sollen, objektive Grundlagen und Bedingungen haben, die aber nicht nur im so ganz einfachen Sinne Ermöglichungsbedingungen sind, also dass man mit sozialen Kämpfen nur dann erfolgreich ist, wenn in gewisser Weise die Würfel gerade gut gefallen sind und gut stehen, ist ja eine relativ triviale Angelegenheit, also dass man sich nicht immer durchsetzen wird mit dem, was man gerade fordert, sondern dazu auch günstige Ausgangsbedingungen braucht. Das ist etwas, was man im politischen und politisch-strategischen natürlich immer wieder findet und auch durch Denken und worauf man auch reagieren muss und müssen wird. Aber die Art von objektiven Bedingungen oder der objektiven Seite einer Krise, die dann durch soziale Bewegungen zum Konflikt gemacht wird, hat sich ja als im Traditionszusammenhang der kritischen Theorie durchaus noch sehr viel anspruchsvollere These herausgestellt. Unter anderem mit solchen Fragen beschäftigt sich auch Viktor Kempf, den ich deshalb hier gerne für den Abschluss und auch um nochmal einen genaueren Einblick da rein zu bekommen, wie eigentlich dieses Thema, das wir ja im Grunde mit Marcuse, also sozusagen im historischen Ablauf dann mit Marcuse verlassen haben, wie dieses Thema eigentlich bei denjenigen, die sich zeitgenössisch mit kritischer Theorie auseinandersetzen oder die zeitgenössisch als kritische Theoretiker in bestimmte Diskussionen intervenieren, so wie auch Viktor Kempf das mit sehr entschiedenen Positionen tut. Insofern möchte ich diese Gelegenheit nutzen, mit Viktor einerseits nochmal dieses ganze Modell auch für Sie gewissermaßen zusammenfassend zu diskutieren und auf der anderen Seite eben ihn dazu zu befragen, wie eigentlich aus seiner Auseinandersetzung mit dieser Frage, wie man eigentlich aus dem Zusammenhang einer kapitalistischen Vergesellschaftung herauskommt, ob man das, und so verstehe ich den Titel seines Buches und das Projekt, ob man das qua Exodus, qua gewissermaßen sprunghaftem Heraustreten und dem Bilden von Gegenwelten oder ob man das qua dialektischer Negation, also eines an den Krisen und Potenzialen dieser Formation einer kapitalistischen Gesellschaft selber ansetzenden Transformationsbewegung tut. Das ist unter anderem das, wofür diese beiden Begriffe ja stehen. Und auch über solche Fragen möchte ich mit Viktor heute reden. Aber wir werden zunächst mal ganz direkt auch ansetzen an der Frage, wie konzipiert eigentlich kritische Theorie nach Marcuse, also nach dann den mittleren 70er Jahren etwa, überhaupt noch soziale Kämpfe? Wie tut das beispielsweise, ich hatte Ihnen das schon mal so ganz kurz als weitere Abfolge angedeutet, wie tut das Axel Honneth, wenn er über Anerkennungskämpfe redet? Welche Rolle spielen solche Auseinandersetzungen für Habermas? Welche Rolle spielen sie heute? Und wie gesagt, welche Rolle sollten sie eigentlich spielen? Wir hatten das Konzept der Subalternen, der Marginalisierten als die neue revolutionäre Klasse ja schon einmal kurz angesprochen. Und wir hatten uns ja auch schon mal ein bisschen darüber verständigt, was das eigentlich unterscheidet von diesem mit sehr viel weiteren Ansprüchen aufgeladenen Prinzip eines revolutionären Subjekts. Ja, soweit. Insofern freue ich mich sehr, dass Viktor heute, den viele von Ihnen kennen aus den Seminaren, die er hier an unserem Institut und in unserem Zusammenhang hält. Ich freue mich sehr, dass Viktor sich Zeit genommen hat, heute mit uns hier zu reden und zu diskutieren. Und warten mal, ich muss jetzt mal eben diese Präsentation stoppen, weil nämlich auch Viktor eine Folie mitgebracht hat. Genau, insofern würde ich zunächst mal im ersten Block ganz generell mit dir diskutieren wollen, wie man eigentlich heute soziale Kämpfe in ihrer Vielfalt, wie man diese eigentlich theoretisieren sollte. Was ist deine Auffassung dazu und wie verortest du die im Rahmen der kritischen Theorietradition von, sagen wir mal, erstmal Horkheimer bis Honneth? Und ganz speziell natürlich, würde mich interessieren, wie du dieses Bemühen um das Aufweisen von so etwas wie einer objektiven Seite eigentlich heute beurteilst und auch wiederum, wo du dich da eigentlich selber verorten würdest oder in welcher Hinsicht du eine kritische Position zu den Bemühungen, die es gibt, einnehmen würdest.
Vielen Dank, Rahel, für die Einladung und die Gelegenheit, hier heute ein bisschen meine Positionen darzulegen und mit dir zu diskutieren. Auch ein Gruß in die Runde. Viele kenne ich schon aus Seminar-Zusammenhängen. Ich freue mich heute hier mit euch nachzudenken zusammen. Soziale Kämpfe. Ich würde auch unbedingt daran festhalten wollen, dass man objektive Seite von sozialen Kämpfen darauf schaut, das ist in gewissen Bezügen nicht so einfach. Ich glaube, dass die subalternen Kämpfe hier die Theorie, die das beansprucht, die objektive Seite zu fokussieren, dass hier man eine Herausforderung hat, dazu gleich mehr. Zuerst will ich noch mal kurz auch die Motivation darlegen, warum man eigentlich darauf so insistiert, in der Frankfurter Tradition die objektive Seite auszuweisen. Man könnte ja eigentlich, würde noch mal ein paar Gründe geben, warum das so wichtig ist. Es gibt
Genau, also ich meine, man könnte doch einfach sagen, wenn das so kompliziert ist, ja, wen schert's? Ja, es gibt soziale Kämpfe. Lass uns gucken, an welche davon wir anschließen wollen. Ne? Und so kann man ja durchaus auch einige Interventionen verstehen.
Genau, man kann das Thema der sozialen Kämpfe vollkommen politisiert auffassen. Und oft ist auch in der Theorie, in der kritischen Theorie wie Kleinkarte sozusagen, ein vollkommen politisiertes Bild von sozialen Kämpfen vorherrschen. Man sagt, Geschichte ist so ungefähr der end- und richtungslose Ablauf unterschiedlicher Kämpfe, wo sich unterschiedlichen Zeiten verschiedene Parteien eben durchgesetzt haben, Erfolg hatten und dann ihre Normen, ihre kulturellen Werte wurden hegemonial vorherrschend. Das ist ein sehr, sehr prominentes, populäres Bild, das in den poststrukturalistischen Ansätzen eigentlich meistens vorzufinden ist. Foucault hat das vertreten, wenn man sich anschaut, den kurzen Aufsatz Nietzsche, die Genealogie und die Historie, dann sieht man dieses Bild, Geschichte als ein Kampfgeschehen. Und ja, zu verschiedenen Zeiten haben verschiedene Parteien sich eben durchgesetzt, hatten Erfolg und das war es auch ungefähr. Das ist eine, vielleicht irgendwie von außen betrachtend, empirisch gesehen, vielleicht kann man das so betrachten, nur man hat, glaube ich, hier ein großes Problem, das Kontingenzproblem, will ich das nennen. Wir müssten, wenn wir das Bild durchhalten wollen, die Erfolge von queeren oder migrantischen oder antirassistischen Bewegungen so deuten, dass sich hier einfach schlicht gewisse Gruppen stark genug waren, in gewissen Zeiten sich durchzusetzen. Und gewisse Gruppen haben ihre Hegemonie durchgesetzt. Eine Hegemonie löst die andere ab. That's it. Ich denke nicht, dass wir gewisse Erfolge von linken Bewegungen so deuten sollten oder so deuten wollen. Das kann nicht befriedigend sein. Das kann nicht das Gesamtbild sein. Wir wollen doch irgendwie, wir wollen diese Kämpfe als einen Fortschritt ausweisen und wir können das auch.
Darf ich mal kurz reinfragen? Also, ich bin extrem erfreut natürlich über die, also auch, oder ich teile sehr deine Darstellung hier, was die Alternativen sind. Aber um jetzt hier dich nochmal weiter zu provozieren, warum eigentlich, also es gäbe doch Alternativen. Man könnte doch sagen, naja, klar, man kann die Erfolge linker Bewegungen ausweisen, indem man einfach sagt, naja, das ist das normativ-objektiv Richtige, was hier erreicht worden ist. Ja? So, das wäre sozusagen eine, ich hatte das in der letzten Sitzung ja auch kurz angekündigt, dass mit der Geschichtsphilosophie im Grunde sowas wie eine mittlere Position zwischen einem sozusagen eher extern konstruktivistischen normativer Begründung und einem Relativismus möglicherweise auf dem Spiel steht. Und ich meine, eine Alternative wäre doch einfach zu sagen, naja, aber die queeren Bewegungen, die jetzt bestimmte Erfolge erzwungen haben, das haben sie aus kontingenten Gründen geschafft, das ist ein Kampf um Hegemonien, aber gleichzeitig können wir sagen, aber es ist doch auch richtig, weil eben, dass sich sozusagen einem gar nicht von der geschichtlichen Entwicklung und der Logik der geschichtlichen Entwicklung selber herleitenden normativen Richtigkeit her verstehen ließe.
Ja, so passiert es dann auch. Die Autorinnen und Autoren, die so mit Foucault anfangen, sagen dann am Schluss, dass das Kontingent wirkt, aber auch eben zugleich auch moralisch das Richtige oder dass das hier sozusagen als heute als Common Sense für richtig befinden. Man kombiniert quasi Foucault und diese nietzscheanische Brille mit einem externen Moralverständnis-Maßstab. Das ist aber, dass man ist theoretisch vollkommen unbefriedigend. Das ist ein Zusammenschnitt von Dingen, die nicht zusammenpassen, theoretisch. Man kann nicht erst sagen, alle Maßstäbe sind die Resultat von sozialen Kämpfen und Kontingenz und so weiter und dann am Schluss doch irgendwas Objektives hier als Maßstab heranführen. Das ist irgendwie, da ist ein Sprung drin. Da ist theoretisch etwas nicht ganz durchgedacht, geht nicht auf. Man mischt hier verschiedene Philosophien zusammen und also es ist aus theoretischer Sicht nicht das, was man eigentlich befriedigend finden kann. Deswegen der Versuch der kritischen Theorie, ihre Maßstäbe aus objektiven Tendenzen der sozialen Welt, der sozialen Kämpfe zu entwickeln. Weil ich meine nicht sozusagen erst am Schluss das irgendwie durch den TÜV führen muss und dann sagen muss, okay, es ist zudem noch richtig.
Finde ich eine schöne Beschreibung, am Schluss durch den TÜV.
Ja, also ich würde jetzt einfach sagen, also man will sagen, es ist sehr wichtig, diese sozialen Kämpfe haben ein subjektives Moment. Sie sind, bestimmte Gruppen haben eine wilde Veränderung und bieten eine gewisse Macht auf, um diese Veränderung zu erwirken. Das ist ja auch nicht falsch, die Sichtweise, so passiert es schon auch, aber dass sie die Macht aufbieten können, hat gewisse objektive Voraussetzungen. Ist nicht beliebig. Es gibt quasi gewisse Strukturen, die das ermöglichen und die man sich anschauen kann. Es gibt auch, und auch die Wirkungsweise dann der Durchsetzung selbst ist nicht kontingent. Es gibt ein gewisses Moment der Notwendigkeit. Auch wenn die Notwendigkeit schwach ist, gibt es dieses Moment. Also wenn sich queere oder migrantische Bewegungen durchsetzen, dann ist das nicht nur erpresst oder aufgezwungen. So ist es nicht und so sollte man das nicht sehen. Das gibt eine gewisse, es ist ein Fortschritt, der hier passiert, eine gewisse Notwendigkeit ausdrückt. Und wir können somit auch das Resultat auch als Fortschritt normativ beurteilen. Man kann, man kann das so ein bisschen an einer Tabelle klar machen. Mal kurz mein Bildschirm teilen, wenn das jetzt passt, wenn das okay ist. Habe ich da die Rechte? Ich glaube schon.
Ich habe es dir gerade freigeschaltet.
Ah, danke, vielen Dank, Karina. Also hier ist das, die Tabelle, die sozialen Kämpfe haben diese beiden Ebenen, die subjektive und die objektive Ebene, die man aber so aufdröseln kann, ja, praktische Voraussetzungen, ein Können, die Wirkungsweise, ein Moment der Notwendigkeit und daraus folgt dann auch eine gewisse Objektivität der normativen Beurteilung der Resultate der Kämpfe. Und ich kann das mal an einem Ihnen schon bekannten theoretischen Beispiel klar machen, bei Marx, auch beim frühen Horkheimer, im historischen Materialismus insgesamt, wird mal ganz kurz gefasst, das Proletariat kämpft nicht frei heraus oder sozusagen aus dem luftleeren Raum. Es hat eine gewisse Kraft zu kämpfen, eine gewisse Fähigkeit zu kämpfen, weil es Arbeit, das ist arbeitende Gruppe für die soziale Reproduktion, der, also der extrem relevant ist und quasi einen praktischen Ausgangspunkt. Man arbeitet, man und hat dadurch eine gewisse Bedeutung für die gesellschaftliche Reproduktion und kann hieraus auch was machen. Man kann eben die Arbeitskraft verweigern und somit eine krisenhafte Situation erzeugen, dass die Ökonomie ins Stocken bringen, hier einen Widerstand aufbieten, der auch einfach eine Wirkmächtigkeit besetzt, der auch nicht mal so wirkt, je nach Umständen, sondern der aus einer gewissen Logik der sozialen Reproduktion heraus wirkt. Und wenn sich dann die ArbeiterInnen mal angenommen durchgesetzt haben oder hätten, wenn sie ein sozialistisches ökonomisches Gefüge errichten würden oder hätten, dann würde man das auch deuten können als einen relativen Fortschritt, also als eine Selbstverwirklichung der Gattung, die Arbeit ist mit Marx immer schon eine Praxis, in der sich der Mensch seine geistigen und sinnlichen Fähigkeiten realisiert, verobjektiviert. Bisher wurde das verstellt durch Kapitalismus und so weiter. Und jetzt wäre das sozusagen möglich, dass man unverstellt sich als Gattung verwirklicht. Also man hätte hier eine Objektivierung der Kämpfe in drei Schritten. Ja, die praktischen Voraussetzungen werden objektiviert, die Wirkungsweise wäre non-kontingent und das Resultat wäre könnte man als Fortschritt klassifizieren. Dass dieser materialistische das Modell von Marx ist aus verschiedenen Gründen dann später nicht mehr so im Vordergrund geblieben, wurde herausgefordert durch andere kritische Theorien. Also einfach Kritik an dieser Grundlegung in der Arbeit. Ja, das wurde dann zunehmend hinterfragt, ob die Arbeit so viel als Praxis so viel hergibt, um dann hierin die Potenziale zu lokalisieren, die dann zum Fortschritt treiben. Man hat später dann praktischen Voraussetzungen anders beschrieben, praxistheoretisch. Soll ich weitermachen oder ich will jetzt nicht so monologisieren? Ich kann das jetzt ein bisschen durchdeklinieren, aber.
Ich würde vielleicht einfach ein bisschen noch dazwischen fragen, ja, was, also wir haben, glaube ich, die erste, also sozusagen den historischen Materialismus mit Marx und Horkheimer, da haben wir ja relativ viel drüber gesprochen schon in der Vorlesung, was aber wiederum die Weiterentwicklung bei Habermas und Honneth angeht, so würde mich erstmal interessieren, inwiefern du das für eine, also so in der Tabelle fungiert es ja sehr klar als Ablösung, Fortsetzung, Alternative dazu. Inwiefern Mitreden, kommunikative Vernunft, wir werden zu all diesen Dingen, darf ich schon mal in der Vorweggeschau sagen, ja in der nach der Behandlung der Dialektik der Aufklärung kommen, weil wir das ganze Thema Rationalität und Moderne dann ja unter anderem auf Habermas zulaufen lassen müssen, sozusagen einer der prominenten Vertreter dieser Position ist. Also insofern brauchen wir das, glaube ich, auch nur kurz anschneiden. Aber die Frage tatsächlich, wie die Vorstellung von sozialen Kämpfen, die zunächst mal als Klassenkämpfe auf der Grundlage des Proletariats gedacht sind, wie sich das eigentlich bei Habermas und bei Honneth dann übersetzt in die Diagnose oder in die Rolle, die die soziale Kämpfe überhaupt für ihre Theorie spielen können. Das würde mich jetzt noch mal interessieren.
Ja, sozialen Kämpfe bleiben schon als Gegenstand der Theorie erhalten. Also sie werden pluralisierter betrachtet. Es fehlt bei den späteren Ansätzen diese Zuspitzung auf den Konflikt, den Kampf. Es gibt bei Hamas auch nicht verschiedenste Kämpfe aus allen Richtungen. Wir haben gewisse Verhältnisse bekämpft, aber es gibt nicht den Kampf, der dann die Gesamtgesellschaft im Ganzen revolutioniert. Das ist nicht im Blick oder auch wird aus gewissen Gründen nicht mehr verfolgt, diese Perspektive. Auch die Idee eines Subjektes, also die Idee, dass es da ein Subjekt gibt, das wirklich hier prädestiniert ist, die Geschichte voranzutreiben, davon nehmen sie auch Abstand. Sie sagen, das sind zu hohe Erwartungen, man kann nicht mehr theoretisch antizipieren, wer hier das Subjekt sein könnte. Wir sehen, dass verschiedene Subjekte unterwegs sind, die kämpfen, die sich im Kampf auch vor allem erst als solche konstituieren. Das ist also eine deflationierte Idee von Subjekten, von sozialem Kampf. Trotzdem, man hat ja oft gesagt, Habermas ist so konsensorientiert und so auf Verständigung aus und so von wegen, er hat den Konflikt, den Kampf nicht mehr kann das nicht abdecken. Ich glaube, das ist eine falsche Lesart. Natürlich finden Kämpfe statt, aber auf einem anderen Terrain, nicht im Terrain der Ökonomie oder der Arbeit, sondern im Terrain der Kommunikation. In der Öffentlichkeit, der öffentlichen Kommunikation wird gestritten, debattiert, diskutiert, auch durchaus mit Nachdruck. Und also da müssen wir nach den Kämpfen gucken. Ja? Da haben wir Situationen, wo Gruppen gewisse Common Sense-Vorstellungen von einer gerechten Ordnung oder von gewissen Wahrheiten, die scheinbar naturhaft gelten, dass diese Common Sense-Bestände werden herausgefordert. Es wird ein Diskurs herbeigeführt und darin wird dann quasi der Kampf ausgefochten. Dass er argumentativ ausgefochten wird, heißt nicht, dass er harmlos ist, dass er irgendwie keinen politischen oder so Impact hätte. Man darf sich das nicht so zu harmonisch sich vorstellen. Es ist auch nie gemeint gewesen.
Vielleicht ist Harmonie jetzt für den letzten Punkt nochmal ein gutes Stichwort. Wie ist das bei Axel Honneth aus deiner Sicht? Wo ist da der Kampf im Kampf um Anerkennung? Du sprichst hier als normatives Beurteilungskriterium davon, dass es hier um Ausfaltung des rudimentären Anerkanntseins geht. Und Axel Honneth spricht ja selber auch immer von einer normativen Grammatik sozialer Konflikte. Meine Frage wäre, wie unterscheidet sich das, wenn hier von Kampf um Anerkennung die Rede ist, wie unterscheidet sich das von dem, was du vorhin eher ablehnend porträtiert hast, die Vorstellung, dass eben soziale Gruppen auftauchen und in verschiedenen Hinsichten Hegemonie manchmal erreichen und sich mit ihren Positionen und jetzt könnte man sagen, wenn es um Anerkennung geht, mit ihrem anerkannt werden wollen, eben durchsetzen. Also wie sieht das bei Axel aus mit der moderaten Notwendigkeit von der du vorhin gesprochen hast? Und wie sieht es aus mit der Normativität in Bezug auf, vorhin ja auch gesagt hast, das reicht nicht. Ich fand den Ausdruck so schön zu sagen, ja, es reicht nicht, dass zum Schluss die Erfolge der Bewegung gewissermaßen durch den TÜV, den normativen TÜV gehen und dann sagt man, die einen sind gut, die anderen nicht so gut, sondern da müsste auch schon im Prozess selber. Wie sieht das bei Axel Honneth aus mit dieser Entfaltung auch der eines auch normativen Potenzials? Das würde mich jetzt mal, weil es auch, also ich kann schon mal so die ersten Dinge aus dem Chat einblenden, da geht es durchaus auch schon um die Frage, wie sich eigentlich, also dass wir nicht nur das Problem haben, dass es eine große Vielfalt von emanzipativen Kämpfen gibt, das könnte man ja sagen, ist das Problem, auf das in der neueren kritischen Theorie gerade reagiert worden ist, sondern auch das Problem, dass wir soziale Bewegungen und Kämpfe erleben, die man nun in keiner Weise als die man als regressiv bezeichnen könnte oder die man als irrational bezeichnen möchte manchmal oder wo man sagen würde, naja, es gibt auf jeden Fall einen Dissens darüber, ob sich hier überhaupt um einen sozialen Kampf handelt oder um das Geltendmachen von eigentlich überlebten Privilegien etc. Also diese ganze Diskussion, die sich auch im Zusammenhang des Rechtspopulismus immer wieder für die kritische Theorie gestellt hat, die gibt ja dieser Frage, ja, was ist ein solcher sozialer, was ist das, der Kampfcharakter des sozialen Kampfes? Heißt das einfach nur, da trifft eine Position auf die andere oder gibt es da sozusagen im Prozess des Kampfes liegende, einen normativen Trend gewissermaßen?
Ja, das ist eine gute, schwierige Frage. Also zuerst festzuhalten, dass bei Honneth in seiner Theorie Anerkennungskämpfe haben auch hier eine Verankerung. Es geht nicht darum, dass hier bestimmte Gruppen so aus sich heraus also einfach so gewisse Wünsche nach Anerkennung artikulieren. So von wegen, wir hätten gerne und wir sollten doch mal oder so. Sondern es gibt, wie bei Marx und Habermas auch, eine praktische Voraussetzung dieser Kämpfe. Nämlich, während bei Habermas diese Voraussetzung, das Involviertsein in Kommunikation war, hier die Voraussetzung, man ist involviert quasi immer schon in gewissen rudimentären Anerkennungsbezügen. Es gibt eine vorgängige Anerkennungsbeziehung, man ist als Subjekt, wird man so ganz basal tun des Anerkannt als irgendwie Teil einer Gesellschaft, die, in der man gewisse Leistungsbeiträge, Wertbeiträge oder anerkennt, einen gewissen Respekt sich gegenseitig zollt, quasi ein Versprechen existiert. Und auf Basis dieses Versprechens können dann gewisse Gruppen zur Geltung bringen, dass dieses Versprechen eben nicht genügend oder vielleicht auch gar nicht eingehalten wird, dass man als ArbeiterInnen, als Frauen, als marginalisierte Gruppen eigentlich Anerkennung versprochen bekommen hat, die dann nicht eingelöst wird. Man kann diese Einlösung einklagen quasi. Es gibt also eine Art von Grundanerkennung, die denen vorausliegt, auf die man sich bezieht, um dann ihre Verwirklichung zu erkämpfen. Das ist also eine Sittlichkeit, die man dann auskostet, die man entfaltet in den sozialen Kämpfen um Anerkennung. Immer ist es quasi eine vorgängige Anerkennung, die man dann ausfaltet. Das scheint mir schon so zu sein. Also ist die Arbeiter innen bei Honneth erkämpfen, machen geltend, dass sie doch auch etwas leisten und dafür eben auch, wie versprochen, adäquat anerkannt werden müssen. Es ist also immer so eine die Gruppen, die da kämpfen um Anerkennung, sind eigentlich nie die ganz Außenstehenden.
Mhm. Jetzt, bevor wir zu den Subalternen und deiner Position zu den Subalternen übergehen, mal zwei Fragen noch zur Geltung bringen und stellen lassen. Paulina Kreft hat nochmal an das Motiv der Notwendigkeit anschließend, fragt sie nach Regression. Wollen Sie selber Ihre Frage stellen, Frau Kraft?
Chris Rahel, soll ich das auch aufnehmen?
Ach so.
Darum. Ah ja, jetzt wird aufgenommen, glaube ich. Ja, es ging mir nur darum, nochmal zu fragen, wenn es irgendwie so ein notwendiges Moment gibt in den sozialen Kämpfen, dass sie, so habe ich es jetzt verstanden, dass sie geschehen und dann auch zu einem Fortschritt führen. Gibt es auf dieselbe Art und Weise auch ein Moment der Notwendigkeit für das Gegenteil von Fortschritt, nämlich Regression?
Ja, danke für die Frage. Also zuerst nochmal zur Notwendigkeit. Ein ergänzender Satz. Das ist natürlich nur sehr, sehr schwach zu verstehen. Es gibt keine starke Notwendigkeit, dass hier die ArbeiterInnen kämpfen, es auch zum Sozialismus kommen muss. Man kann auch die Verweigerung der Arbeitskraft aussitzen oder durch eine gewisse, durch unter Druck setzen, wieder bekämpfen, weil dann hat man eben ein Problem mit der Kooperationsbereitschaft der ArbeiterInnen. Also man kann diese Notwendigkeiten aufhalten, das ist die Idee, aber dieses Aufhalten, dieses Stoppen, Blockieren hat dann meistens sehr hohe Kosten oder führt zu gewissen Pathologien. Das heißt Notwendigkeit. Das aufzuhalten hat gewisse Pathologien. Man kann die Widerrede ignorieren. Man kann die da stehen lassen, nur dann hat, also die da widersprechen, stehen lassen im Regen. Nur dann hat man das Problem, dass die Gesellschaft erodiert, weil der zugrunde liegende Konsensus nicht mehr existent ist. Man hat ein Problem mit der Legitimität, auch mit der Motivation der GesellschaftsmitgliederInnen. Also man kann das alles aufhalten, aber eben dann zu bestimmten Kosten. Die Regression, inwiefern die notwendig sein könnte, das muss man dann, da brauche ich ein bisschen ein Beispiel. Warum sollte das notwendig sein? Was denken die gerade, wenn die das sagen, fragen?
Ja, ich hatte mich, also ich glaube, meine Frage kam daher, dass ich mich nach dem Geschichtsbild gefragt habe, was Sie mit dieser These implizieren, nämlich ob es eine, ob Sie annehmen, dass es dann doch irgendwie linear historisch eine Fortschrittsgeschichte gibt, die sich auch durch soziale Kämpfe vollzieht. Genau, und dann gleichzeitig historisch aber ja auch immer wieder Fälle auftreten, wo man gerade nicht von Fortschritt, sondern von Regression sprechen muss.
Dass es Regressionen gibt, ist vollkommen klar. Und also es gibt also keine Garantie, dass es linear verläuft. Es gibt Rückschritte, es werden gewisse Liberalisierungen im Bereich von Queerness wieder zurückgenommen, wie in Osteuropa zum Beispiel passiert das im großen Stil. Massenhaft wird das quasi runtergefahren. Also klar. Aber eben das hat, glaube ich, was wir dann machen können als kritische TheoretikerInnen, wir können dann auf die Pathologien schauen, die dieser Rückschritt erzeugt, die den Preis taxieren, den dieser Rückschritt verlangt und zeigen, wie eine Gesellschaft das zwar diesen Schritt zurückmachen kann, weil dann ja, in, ein Problem hat dahingehend, dass zum Beispiel sie queere Leute, queere Symboliken, queere Claims wieder aus der Öffentlichkeit herausdrängen muss, jetzt der Fall Polen zum Beispiel, und dass das eben diese das, was schon da war, noch mal raus, wieder raus, sondern dass dieser Prozess der Desymbolisierung von bereits artikulierten Claims, dass der ist, dieser Prozess ist führt zu einer systematischen Zertifikation, könnte man sagen, Paramaß, und das ist eine krisenhafte Angelegenheit. Das ist jetzt die kurze Antwort. Aber man kann hier zeigen, dass das nicht so einfach funktioniert und eigentlich dann das doch einsickert, diese so ausgesonderten Symboliken, und dass man da eigentlich immer so eine Gespaltenheit quasi hat. Man weiß, dass es diese queeren Leute gibt. Die werden irgendwie quasi tabuisiert, und das führt zu einer schwierigen, zu einem gestörten Selbstbild quasi, wenn man das ausnehmen muss.
Ich würde jetzt sehr gerne einen großen Sprung machen zu dem Thema, was dich ja besonders interessiert, wozu du auch eine sehr dezidierte Position hast, nämlich das Problem der Subalternen. Und das verbinden mit der Frage, die, entschuldigen Sie, wenn ich jetzt nicht alle Fragen einfach der Reihe nach durchgehe, das einleiten mit der Frage, die Ruben Heitzmann gestellt hat, weil ich glaube, dass die sozusagen sehr konkret und genau zu dem Punkt kommt. Wenn wir hier von der Suche nach objektiven Bedingungen reden, dann ist ja die Frage, ob man, und wenn die kritische Theorie immer darauf angewiesen ist, auch so etwas wie revolutionäre Subjekte oder bestimmte Arten von sozialen Bewegungen zu identifizieren, an die sie sich auch praktisch mit denen sie sich identifizieren kann oder die sie befördern möchte oder wie auch immer, ist dann dieser anspruchsvolle, also wir haben ja anfangs schon darüber geredet, warum gibt man das nicht einfach auf mit der objektiven Seite? Und du hast dafür gute Gründe genannt. Aber das Problem, das sich stellt, ist ja, haben wir dann sowas wie ein Raster von Dingen, die man eben erfüllen muss, um eben an diese Stelle solcher revolutionären Subjektivitäten zu kommen? Und wie sieht das aus mit heutigen Konzeptionen auch von Subalternen? Und ich würde gern, Ruben, möchtest du einfach deine Frage stellen, weil die leitet wirklich ziemlich direkt über zur Problematik, die das eben auch haben kann.
Ja, klar, ich kann es versuchen. Genau, sorry, ich bin ein bisschen krank, deswegen ist meine Stimme vielleicht ein bisschen weg, aber ich hoffe, das klappt. Genau, die Frage, da geht es nochmal um die praktischen Voraussetzungen, die formuliert werden, und genau darum, was Rahel gerade schon angesprochen hat, ob wir nicht Gefahr laufen, wenn wir diese praktischen Voraussetzungen formulieren als Erfolgsbedingungen für soziale Kämpfe, dass wir dann von vornherein bestimmten Gruppen das Potenzial absprechen, erfolgreich soziale Kämpfe führen zu können. Und ich denke dann zum Beispiel an Bewegungen von Geflüchteten, die ja, wenn wir zum Beispiel die Habermasche praktische Voraussetzungen nehmen, oft eben nicht schon in den Diskurs teilhaben können von vornherein, deswegen diese praktische Voraussetzung des Mitredens nicht erfüllen. Oder auch in der Anerkennungstheorie kann man sich ja auch vorstellen, dass bestimmten Gruppen schon diese rudimentäre Anerkennung verweigert wird und die dann da schon gar nicht die Voraussetzungen erfüllen können. Und deswegen, denen man ja quasi absprechen müsste, erfolgreich soziale Kämpfe führen zu können. Und mir scheint das aber auf den ersten Blick zumindest problematisch zu sein, wenn wir das quasi schaffen, dass quasi die Gruppen, die am stärksten marginalisiert werden vielleicht, dadurch dann auch noch zusätzlich abgesprochen wird, überhaupt selbstständig erfolgreich soziale Kämpfe führen zu können.
Ich habe letztens einen kurzen Artikel von Kolja Möller gesehen, in dem er behauptet hat, die Geflüchteten sind das Proletariat von heute. Also da nur um das nochmal so ein etwas reinzuwerfen. Da wird ja behauptet, nee, das ist nicht, die sind tatsächlich genau in der Position. Genau, und mich, Viktor müsste jetzt sagen, ob das so ist oder nicht und wie das mit den Subalternen und genau diesen Problemen aussieht.
Vielen Dank, Ruben, für die Frage. Das ist genau das der Knackpunkt dieser Konzeption, dieser Frankfurter Tradition. Die Geflüchteten, manche arbeiten ja schon, das gibt es schon, diese legalisierten ArbeiterInnen, aber in vielen Fällen nicht. Oder quasi ihre Arbeit wird gar nicht hier verlangt. Sie reden nicht mit und sie haben auch keine basale anerkannt sein. Das gilt ja auch für Queers. Gilt ja, also ist diese Voraussetzung des Anerkanntseins ja gar nicht gegeben. Sie sind zwar als Personen anerkannt, aber ihr Queersein ist gerade das, was sie ins Abseits stellt der Anerkennungsgemeinschaft. Und da gibt es quasi keine, da können sie nicht auf eine Sittlichkeit konkurrieren, die eigentlich das irgendwie ihnen gestatten müsste, dass ihre Besonderheit anerkannt wird. Also wir haben die Neue Linke hat, ist getragen von dem, was Marcuse die Randgruppen so nannte. Und die haben halt nicht hier schon dabei. Zumindest nicht sofort. Nicht unmittelbar. Und klar, es darf jetzt nicht die Konsequenz sein, dass man hier sagt, na gut, die interessieren uns eben dann folglich auch nicht mehr. Wir konzentrieren uns eben auf die schon zentrale Rolle spielen. Das darf nicht sein. Subaltern, diese Gruppen und diese Kämpfe sind ja einfach auch wichtige Kämpfe. Und wir müssen jetzt gucken, ob man sie nicht doch verbinden kann mit diesem, doch hier andocken kann. Ich glaube, dass wenn wir mit dem Anerkanntsein hantieren oder so anfangen wollen, das ist sehr schwierig, weil Geflüchtete werden eben nicht anerkannt. Da gibt es kein Fundament Anerkennung und dann gibt es da wenig einzuklagen. Sie arbeiten nur teilweise, und sie reden nicht mit im Diskurs. Das stimmt, das ist ja das Problem. Aber wir können vielleicht gucken, darauf fokussieren, ob es nicht doch ein gewisser Kontakt zustande kommt. Also ob nicht doch Migrierende in irgendeiner Weise involviert sind in das Netz der Kommunikation. Sind vielleicht nicht Teil des politischen Diskurses über Migrationspolitik, keine anerkannten SprecherInnen, aber sie sind AdressatInnen von Vorschriften, von Anweisungen, sie werden angeheert, sie werden quasi adressiert, kommunikativ, doch in einer gewissen Weise. Und hier ist ein Moment, wo hier eine Berührung stattfindet, wo eine Involvierung doch stattfindet. Und dieses Moment der Involvierung, das müssen wir theoretisch aufspüren und hier gucken, ob dann ein Mitreden doch quasi so halb schon stattfindet und daraus könnte mehr werden. Ralf, Frankfurt, du.
Achso, ich wollte nur, du hast es ja gerade schon angesprochen, ich meine, weil du so gesagt hast, na, die sind eben erstmal draußen und reden nicht mit. Und wie kommt man jetzt von dem Nicht-Mitreden zum Reden? Faktisch ist es aber ja so, dass es, dass es Kämpfe von Geflüchteten gibt, dass es natürlich migrantische Kämpfe gibt, dass es Kämpfe von Geflüchteten gibt, dass es sehr deutliche Artikulationen gibt. Also ich glaube, in diesem Bild, dass dass diesen Gruppen von vornherein dann abgesprochen werden würde oder eben auch müsste aufgrund des theoretischen Bezugsrahmens, und das würde dann gegen den Bezugsrahmen sprechen. Also die Vorstellung, dass denen sozusagen die Fähigkeit, eine solche Position einzunehmen, in dem Rahmen abgesprochen würde, beruht ja ein bisschen darauf zu sagen, zu glauben, dass es nicht schon sehr deutliche Artikulationen gibt oder dass es nicht schon sehr deutliche soziale Kämpfe gibt. Und da würde ich sagen, so im ersten Schritt zeigt ja nun also nicht nur die politische Erfahrung und Wahrnehmung, sondern auch sehr viel an auch Forschung, die es gibt, wie dezidiert sich da nicht einfach nur eine gewissermaßen passive Leiterfahrung, sondern auch schon, also tatsächlich das, was man dann Agency nennt, formiert. Und die Frage ist, welche Rolle das dann für deine Konzeption spielen würde oder für deinen Versuch, sozusagen eine objektive Basis, aber auf der Grundlage der Inklusion der subaltern genannten Gruppen oder sich auch selber subaltern nennenden Gruppen eigentlich gelingen könnte.
Genau, vielen Dank für die Frage. Also man kann festhalten, Sie reden nicht mit in einem anerkannten Sinne, so als angestammte DiskurspartnerInnen reden Sie nicht mit, aber es gibt migrantische oder von Geflüchteten artikulierte Gegenöffentlichkeiten, Protestöffentlichkeiten. Das heißt, die Geflüchteten im ersten Schritt nötigen sie ihre Widerrede auf. Sie sind gar nicht gefragt, nicht einbezogen, also sie reden trotzdem von außen mit und bieten eine Gegenöffentlichkeit auf. Aber das hat quasi ein Kontingent des voluntaristischen Moments, insofern diese Gegenöffentlichkeiten quasi gar nicht, also die wirklich sich auch quasi von außen aufdrängen, aber das Aufdrängen hat eine, ist, wird nicht nur kontingenterweise irgendwie einbezogen. Also dass man das einbezieht dann, im zweiten Schritt diese Stimmen einbezieht, ist nicht nur diesen oder jenen politischen Konjunkturen geschuldet, sondern hat damit zu tun, dass man als Kommunikationsgemeinschaft quasi seinen Konsens nicht aufrechterhalten kann, sondern im Lichte von artikulierten Gegenöffentlichkeiten. Es gibt einen gewissen Zwang zur Öffnung, der darin liegt, dass man als Kommunikationsgemeinschaft beansprucht, sich Gegenstimmen stellen zu können. Also es gibt die Nötigung von außen, wird zur inneren Notwendigkeit für die Kommunikationsgemeinschaft selbst, sich zu öffnen.
Frau Ottensmann, direkt dazu.
Punkt. Ja, jetzt ist mir das klar. Also quasi Sie reden von subkulturellen Räumen. Ja? Diese Gruppen kommen hier zuerst nicht unter, und aber sie vergesellschaften sich untereinander als Subjekte mit selber Erfahrungshorizont und so weiter und finden dort vielleicht eine gemeinsame Sprache oder gemeinsame Ausdrucksweise, gemeinsame Praktiken und können dann auf Basis dieser gegenkulturellen Subjektivität vielleicht hier zurück eintreten. Ja? Die Subalternen werden quasi den Wert abgesprochen, dass sie mitreden können. Die können gar nicht. Das ist das Bild. Und die vergesellschaften sich dann in Gegenöffentlichkeiten, bilden sogenannte Safe Spaces, um sich quasi ihre Sprache zu finden. Und wenn sie das gemacht haben, treten sie wieder zurück in die allgemeine Öffentlichkeit und sagen, hier sind wir. Wir sind durchaus in der Lage, uns zu artikulieren. Wir widersprechen euch jetzt in der und der Sache oder überhaupt. Also die Subkultur kann ein Trainingslager, Camp sein für Interventionen auf dieser Ebene des Mitredens zum Beispiel. Muss zusammendenken, glaube ich.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen also im Grunde auch auf deine Tabelle und auf die Anforderungen, indem ich nochmal das Zitat, was ich vorhin ja schon mal kurz erwähnt habe, und das ist jetzt wirklich herausgegriffen, kurzer, okationeller Text, auch schon von 2016, aber ich finde eigentlich, dass man vielleicht mit dir darüber gut ins Gespräch kommen könnte, also mit deiner Forderung nach der objektiven Seite. Wenn Kolja hier sagt, die Geflüchteten sind das Proletariat unseres Zeitalters, wie in einem Brennglas verdichten sich die Krisen des globalen Kapitalismus in ihrem Schicksal. Und ich habe den Eindruck, da wird ja versucht, das Proletariat unseres Zeitalters unabhängig von der tatsächlichen Teilhabe qua Arbeit, ja, die du mit dem historischen Materialismus geschildert hast, dem trotzdem gewissermaßen eine objektive Seite zu geben, und zwar nicht positiv als Potenzial, sondern negativ als Verdichtung der Krise. Und ich frage mich, ob du damit für deine These etwas anfangen könntest, weil in deinem letzten Paper hast du ja im Wesentlichen auf die Widersprüchlichkeit einer Art von Öffentlichkeit, die gleichzeitig dann ausschließt, ja, also die solche Öffentlichkeiten, die sich formieren, dann gleichzeitig wieder ausschließen muss, hingewiesen. Und ich frage mich, ob man diese Wendung zur Verdichtung von Krisenmomenten, ob das deinen Überlegungen eigentlich etwas dazufügen kann. Natürlich kann man sagen, das ist dann immer noch ein negativer Bezug. Es fehlt gewissermaßen dieses Potenzial, das eigentlich, wie Horkheimer das ja auch noch teilt, eigentlich produzieren wir arbeitend diese Gesellschaft, aber wir haben die Rolle in ihr nicht bekommen, die Rolle in ihr nicht zugestanden, die uns eigentlich zusteht. Das hat es natürlich nicht in diesem positiven Sinne, aber im negativen Sinne, dass diese Position steht für die Krisen des globalen Kapitalismus ja schon. Und ich frage mich, ob das interessant sein könnte für deine Überlegungen zur Subalternität.
Also, ach so, ja, die Idee ist quasi, die Migration ist symptomatisch für eine krisenhafte Weltgesellschaft, krisenhafte Globalität für ökonomische Verstrickungen, für diese ganzen Zusammenhänge, die global existieren und die gegenwärtig dysfunktional geworden sind auf Basis der herkömmlichen nationalstaatlichen Weltordnung. Die geraten in die Krise und die Migrantinnen sind hier, die zeigen das.
Ja, und sie spitzen es zum Konflikt zu. Also nicht nur sozusagen symptomatisch im passiven Sinne, sondern, also man könnte sagen, im nächsten Schritt ist es auch so, da wird etwas, was sonst eine latente Krise wäre, zum Konflikt. Genau dadurch, dass hier agiert wird. Ja, und dann wäre schon der, also wir haben das vor einiger Zeit mal in einem Seminar zu Flucht und Migration verschiedene Positionen diesbezüglich diskutiert. Und es gibt durchaus die Position, die sagt ja auch nicht erst das dann politisch werden im Sinne einer organisierten, artikulierten sozialen Bewegung, sondern die Agency steckt schon im Moment der Flucht und in der Art und Weise, in der dadurch eben latente Krisen zu Konflikten zugespitzt werden.
Ja.
Ist nur mal so.
Ja, klar. Die Idee ist interessant. Ich denke auch, es gibt diese Konflikte, gibt diese Zuspitzungen der Krisen. Also die Krisen werden gerade auch vorangetrieben durch die Migrationsbewegung selbst, dass die Abschottungsregime geraten oder werden immer prekärer im Angesicht von den Kämpfen, die an den Grenzen stattfinden und so. Aber und das ist ein krisenhaftes Moment. Aber solange dass die Krise quasi alleine auf dieser materiellen Ebene der quasi der Grenzaufrechterhaltung oder so stattfindet, sehe ich noch nicht den Turn hin zu einer progressiven Auflösung, weil auf der Ebene des Kampfs um die Grenzen selbst sozusagen, die Grenzen selbst, da haben, glaube ich, die bestehenden staatlichen Akteure die besseren Karten, leider. Also das muss ich gleich anders manifestieren, damit ein Moment zur Öffnung sich auch nötigt. Erst wenn das auf Ebene der Öffentlichkeit ausgetragen wird, dann, glaube ich, beginnt diese Abschottung wirklich unhaltbar zu werden. Solange die Abschottung nur auf Ebene der Grenzen selbst oder sozusagen materiell umkämpft und krisenhaft ist, da zählt dann, wer irgendwie die höhere Streitmacht hat oder sowas, die besseren Waffen hat, und dann sehe ich da keine, bin ich nicht optimistisch.
Gibt es noch weitere Fragen jetzt direkt an Victor? Sonst hätte ich nämlich noch eine, die auch dann gut schon zu unserem nächsten Thema überleitet. Ich gucke mal kurz im Chat, was noch. Herr Hammam, finden Sie Ihre Frage schon beantwortet in dem, was besprochen worden ist, oder würden Sie sie gerne noch mal stellen? Das kann ich nicht. Sind Sie
Und Jan? Ja, ich denke, die Frage wurde schon behandelt mehrmals. Also die anderen Fragen auch sah ich ein bisschen ähnlich. Vielleicht diese Legitimation, also woher kommt, also nicht jede Bewegung ist von sich selbst legitimierend sozusagen, finde ich. Ist dieser Zusammenhang mit den Ansprüchen und so weiter. Ich denke an Bewegungen auch, wie zum Beispiel Muslimbruderschaft, die auch teilweise hier in Europa aktiv sind, salafistische Bewegungen, und die sehen sich als Sozialkämpfer sozusagen. Und diese Abgrenzung von ideologischem Inhalt, also manche haben ihre partikularen Interessen, die einfach sie durchsetzen wollen, aber das heißt nicht immer, dass sie automatisch legitim sind sozusagen. Also man kann verstehen, dass auch bei Muslimbruderschaft zum Beispiel Bewegungen, dass sie hinter den Fassaden von antirassistischen Bewegungen und so weiter, Migrationsgeflüchteten, dass sie das aufnehmen, aber selbst ihren Inhalt bleibt stabil. Aber das ist halt Mittel zum Zweck sozusagen, dass sie das ausnutzen oder die Chance sehen, da mehr Leute reinzuholen. Aber inhaltlich ist ideologisch immer diese starke politische Kanten dabei. Sie selbst bezeichnen sich als Sozialkämpfer, weil sie sehen sich als am Rand sozusagen, können sich nicht durchsetzen für ein bestimmtes Thema Bildung oder Öffentlichkeit, wie sie treten. Aber ich sehe das mit diesen objektiven Kriterien hier schon ein Ausweg finden könnte. Aber ich glaube, die Frage ist schon behandelt worden. Das muss ich gegen mich jetzt weiter diskutieren. Danke.
Naja, gut, also so ganz noch nicht vielleicht. Also ist noch was zu sagen, glaube ich. Das ist eine schwierige Frage, weil, also und vor allem die auf allen möglichen, die ja sehr oft kommt. Wir haben soziale Kämpfe auch von allen Seiten, bekanntermaßen. Und nicht nur von solchen Subjekten und aus solchen Beweggründen, die uns irgendwie als Linke oder als kritische TheoretikerInnen sympathisch sind. Es gibt auch wirklich regressive soziale Kämpfe. Und die kämpfen ja auch quasi auf Basis dieser praktischen Voraussetzungen. Die sind vielleicht die Teil einer Anerkennungsordnung und klagen. Also das ist ja das klassische Beispiel. Ich sage mal ein bisschen plakativ, der alte weiße Mann, der wurde jahrzehntelang oder jahrhundertelang wurde er privilegiert, wurde anerkannt im großen Stil und jetzt wird ihm das jetzt quasi ein bisschen zurechtgestutzt und sagt, Moment mal, ich habe doch hier eigentlich Ansprüche auf Anerkennung, die werden nicht mehr realisiert. Ich werde jetzt hier, ich fühle mich hier zurückgesetzt. Hierzu ist zu sagen, dass ich glaube, dass dieser sprichwörtliche alte Mann, der sich jetzt aufregt darüber, dass er nicht mehr im Fokus steht, dass der vielleicht auch seine Anerkennungsansprüche falsch deutet oder dass er, ich muss sagen, das ist ein Problem. Und hier kann ich jetzt gar keine Antwort finden, dass wenn man irgendwie von, also anerkennungstheoretisch ist es ein Problem, weil man weil 100 von historisch gewordenen Anerkennungsansprüchen ausgeht. Und dann ist natürlich schwer zu sagen, hier gibt es aber so einen externen TÜV, der sagt, diese Ansprüche sind eigentlich nie legitim gewesen. Da muss man quasi, die Frage will ich an Honnett weitergeben, wie er umgeht, also weil hier irgendwie glaube ich, ich lasse es dabei, ich muss darüber nachdenken.
Die interessante Frage, bei der werden wir auf jeden Fall ja noch weiter diskutieren. Also auch wir beide, Viktor, aber wir auch hier in der Vorlesung, ist ja, ob es dafür wiederum Kriterien gibt, die nicht einfach nur eben das, was du jetzt den TÜV nennst, oder ob es auch in der Bewegungsform dieser Kämpfe um was auch immer, Kämpfe um Anerkennung, Kämpfe in bestimmten Feldern, ob man da sowas, eben vorhin ging es mal um Regressives, ob man sowas identifizieren kann. Aber ich finde das auch eine extrem, also zentrale, deshalb fand ich es auch gut, dass sie nochmal gestellt worden ist und schwer zu beantwortende Frage. Es gibt jetzt noch eine letzte Meldung von Jan van Dyck und dann würde ich anhand eines Zitats aus seinem Buch gerne zum nächsten, das wird jetzt dann wirklich nur noch eine Anmoderation unseres nächsten Themas überleiten, aber ich benutze gemeinerweise dann eine von dir einmal formulierte Position dazu. Ja, Herr van Dyck.
Genau, eigentlich hatte sich das zu der Diskussion vorher und zu dem von Ihnen angesprochenen Zitat bezogen. Ich wollte da fragen, ob ich das so richtig verstanden habe, dass, ich meine, es wurde dann ja gesagt, irgendwie so, wenn sich die Flucht und der Kampf an den Grenzen in die Öffentlichkeit überträgt, dann könnte man von einem Kampf an der Stelle sprechen. Aber ich hatte jetzt das Zitat und Sie, Frau Jergi, so verstanden, dass es darum geht, dass durch die Flucht die Flüchtlinge, die Refugees, diesen Kampf, der dann in die Öffentlichkeit übertragen wird, irgendwie produzieren und provozieren und dadurch genau Agents sind. Habe ich das so richtig verstanden? Und dass dann das, was dann im Weiteren daraus passiert irgendwie und so weiter, dass sie sind ja die Akteure, die das produziert haben.
Ich habe das nur referiert als eine Position, die im Bereich der der Forschung eben diskutiert wird. Da gibt es dann auch schon wieder Gegenbewegungen, die sagen, naja, man sollte hier die Agency nicht überschätzen und das nicht romantisieren gewissermaßen oder nicht jemandem, der faktisch in einer sozusagen sehr aussichtslosen und sehr, also ja, einer Lage mit wenig Handlungsmacht und Spielraum ist, dann auf einmal sozusagen ja, so romantisch projizieren, so wie man das immer als westliche Linke aus guter, privilegierter Position macht, dass es auf einmal überall Gruppen gibt, die man dann so auflädt mit allen revolutionären Hoffnungen und Energien. Also, dass man den Weg wiederum auch nicht gehen sollte. Also, das ist sozusagen dazwischen Skilla und Charybdis. Ah, jetzt habe ich schon das erste Stichwort für die nächsten Sitzung. Ja. Von einerseits sozusagen die eben jene Agency überhaupt nicht wahrnehmen und manche Gruppen eben als rein passive, ausgesetzte Objekte behandeln, was eine kritische Theorie sicherlich nicht tun dürfte. Und auf der anderen Seite eben diese Art von Romantisierung und Agency-Hineingeheimnissen, wo es eigentlich keine gibt, sondern tatsächlich Reaktion auf sehr schlechte Verhältnisse. Also das ist mir... In dem Feld würde ich das etwa, ich wollte eigentlich nur sagen, das wird so diskutiert und es gibt viele Hinweise sozusagen auch für, also die dann sehr viel differenzierteres Bild. Ich meine, noch dazu muss man ja auch, also mit so einer Aussage, und wie gesagt, Kolja Möller hat das ja geschrieben, also sozusagen auch als direkte Reaktion schon auf die damalige sogenannte Flüchtlingskrise, die Tendenz, die Lage dann so zu homogenisieren, also nicht nur die Gruppen zu homogenisieren, das ist ja auch ein Teil dessen, was in der Frage von Herrn Hammam vorhin drin stand, sondern auch die Lage allein schon, also selbst die Lage lässt sich ja nicht als einheitlich auffassen etc. Also da muss man, glaube ich, da wäre wahrscheinlich sozusagen die erste Tugend der kritischen Theoretikerin ein differenziertes Bild auf Lagen, Ursachen, Handlungsfähigkeiten, kollektive Formen des Bewusstseins und der Handlungsfähigkeiten und so weiter zu entwickeln. Ich will jetzt trotzdem wir haben ja als nächstes Thema das Thema Rationalität und Moderne. Und wir hatten sozusagen die Frage der Vernunft, hatten wir ja schon mehrfach auch in der Diskussion über die ersten programmatischen Schriften der kritischen Theorie. Was wir aber in den nächsten Sitzungen machen werden, ist, dass wir weiter verfolgen, wie das Thema Rationalität, gesellschaftliche Rationalisierung, Moderne, die wir im Zusammenhang der Geschichtsphilosophie und des Fortschritts schon gestreift haben, wie sich eigentlich die Diskussion darüber in der kritischen Theorie entwickelt. Da ist einer der ersten ganz entscheidenden Schritte die Dialektik der Aufklärung, also das legendäre Buch, das Adorno, Horkheimer, Theodor Adorno und Max Horkheimer in Kalifornien zusammen verfasst haben, in der Zeit von 41 bis 44, also wirklich im Exil sitzen. Das hat dann eine interessante Editionsgeschichte, ist zunächst mal nur in so einer Handauflage verteilt worden, später nochmal als Raubdruck wieder aufgelegt und dann endlich richtig wieder aufgelegt worden und ist in vielerlei Hinsicht sozusagen eines der zentralen Bücher dieser Tradition. Das wird das erste, sozusagen der erste Markstein sein, mit dem wir uns nach Weihnachten dann beschäftigen werden. Und das ist deshalb interessant und auch interessant in Bezug auf die Abgrenzung zu den noch viel orthodoxer, also nicht im strengen Sinne orthodox, aber noch viel klassischer marxistischen Positionen der frühen Zeit, weil sich hier so etwas nachverfolgen lässt wie eine Transformation der kritischen Theorie, die sich durch die Reformulierung des historischen Materialismus hindurch in Form des einer sozusagen westlichen, dessen, was man den westlichen Marxismus genannt hat, oder in Form auch des Kulturmarxismus, wie man es manchmal genannt hat. Aber was hier passiert ist, ist eine Weichenstellung, die in Richtung dessen geht, was sich als eine Kritik der instrumentellen Vernunft auffassen lässt und was als solche von dem ursprünglichen Marx'schen Aufschlag dann doch schon ein ganzes Stück entfernt ist, auch wenn für diese Wendung zu einer Kritik der instrumentellen Vernunft Lukács als einer, der eben wiederum für diese Strömung des Marxismus prägnanten Gestalten auch schon mit Pate steht, unter anderem mit seinem Verdinglichungstheorem. Einer der wesentlichen Paten ist dann aber wiederum Max Weber, den wir im Zusammenhang der der Neutralität der Wissenschaften ja hier auch schon kurz ins Spiel gebracht haben. Also die Weichenstellung, um die es hier geht, ist eine, in der von der ursprünglichen, noch stark historisch-materialistischen Kapitalismuskritik eine generellere Kritik der instrumentellen Vernunft, einer Kritik der Rationalität und auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Moderne und zu den weltgeschichtlichen Einsätzen und Erfolgen der Moderne auf einmal ins Spiel kommt. Das ist, wir hatten es schon in Bezug auf die Geschichtsphilosophie und Adornos Kritik der Geschichtsphilosophie ein- und angespielt. Das ist ein durch und durch ambivalentes Verhältnis. Sie werden gleich am Beginn der Dialektik der Aufklärung immer wieder Formulierungen finden, die ganz klarstellen sollen, dass man hier eine Selbstkritik der Aufklärung und der Moderne im Sinne einer rettenden Kritik, im Sinne des Reflexivwerdens und des Reflexivwerdenmüssens einer solchen Position betreibt. Aber wie das genau funktioniert und was sich davon dann wie halten und retten lässt, wird genau einer der roten Fäden sein, der die kritische Theorie mit, also sozusagen mit dem Aufschlag der Dialektik der Aufklärung durchzieht. Wir werden deshalb diesen roten Faden auch genau so weiterverfolgen, dass wir uns einerseits angucken, wie die Kernthese der Dialektik der Aufklärung zu verstehen ist, die sagt, schon im Mythos ist Aufklärung und Aufklärung schlägt in Mythologie zurück und ist statt die Instanz zu werden, die zur Emanzipation der Menschheit, zum Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, zur Einrichtung vernünftiger und herrschaftsfreier Verhältnisse führt. Stattdessen ist die Aufklärung selber eine Instanz in diesem Prozess und ist mit ihrem verkürzten und sich gegen die Individuen im Ende richtenden Vorstellung einer Beherrschung der inneren und äußeren Vernunft gewissermaßen selbst Teil des Problems und nicht einfach Teil der Lösung. Wir werden also diesen Aufschlag verfolgen und dann sehen, wie Habermas sich unter anderem verstehen lässt als eine bestimmte Kritik der Dialektik der Aufklärung. Seine Theorie des kommunikativen Handelns, der gesamte Ansatz und Einsatz, den Habermas hier bringt, könnte man, wenn man es jetzt in diesem roten Faden lesen möchte, so verstehen, dass er immer wieder eines tut, nämlich zu sagen, man sollte hier das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Das ist die instrumentelle Vernunft, ist eine Seite der Vernunft, es ist aber nur die eine Hälfte der Geschichte. Es gibt auf der anderen Seite jene kommunikativen Potenziale, ohne die Gesellschaften nicht bestehen können. Viktor Kempf hat das gerade schon angedeutet und in der Theorie kommunikativen Handelns und der einer Vorstellung der Rationalität, die man gleichwohl als Tragsäule jeder emanzipativen Anstrengung behalten sollte, ist dann eigentlich der ganz entscheidende, ein ganz entscheidender Einsatz von Habermas zu sehen. Das gilt dann auch für den welthistorischen Prozess der Moderne und wir werden das sozusagen Habermas, der im Diskurs der Moderne nochmal entschieden die Moderne gegen alle die, die auf ihrer Kritikerinnenseite vermutet verteidigt, werden wir uns das nochmal anschauen, um dann schließlich den Faden weiterzuspinnen zu verschiedenen Formen der Kritik an Habermas, unter anderem auch der feministischen Kritik an Habermas, wie sie durch Sheila Benabib und Nancy Fraser, also auch schon an diesen mittleren Habermas herangetragen worden ist. Und so werden wir uns dann der Frage einer Einschätzung der modernen Aussicht einer kritischen Theorie auf verschiedenen Wegen nähern, die dann zum Schluss auch nochmal in die Aufnahme der postkolonialen Kritik an der Moderne und dem Versuch hier zu vergleichen, welche Ähnlichkeiten, welche Nähe ergibt sich eigentlich aus der Dialektik der Aufklärung im Verhältnis zu eben jenen Kritiken, die sich ja auch genau an den zentralen Begriffen der Aufklärung ausrichten. Zwischendrin werden wir ein bisschen einsteigen in die, oder zunächst mal werden wir eben einsteigen in die Dialektik der Aufklärung. Lesen Sie, wenn Sie können und wenn Sie mögen, über Weihnachten möglichst viel aus der Dialektik der Aufklärung. Sie werden sehen, es ist eine äußerst interessante, ertragreiche Lektüre. Und wenn ich einen Tipp geben darf, lesen Sie auch das, also wenn Sie Schwierigkeiten haben mit diesen zunächst mal sehr abstrakten Zusammenhängen, in denen hier das sich selbst untergraben der Aufklärung uns nahegebracht wird, diese These. springen Sie ruhig schon mal vor in die Odysseus-Kapitel, weil Sie anhand der Geschichte des Odysseus als gewissermaßen der Sozialisationsgeschichte des männlich-bürgerlichen Subjekts sehr gut die These nachvollziehen können, dass sich in einem solchen Rahmen, dass dieses Subjektwerden, dieses Autonomwerden des Individuums etwas ist, das um den Preis dessen, was die Autoren sagen, an einer Stelle Ungeheuerliches hat, das Subjekt, das bürgerliche Subjekt sich antun müssen, um eben zu einem solchen rational instrumentell auf die Welt zugehenden Subjekt werden zu können. Und das ist, wenn man das an den einzelnen Episoden sich anguckt, das werden wir auch in der Vorlesung tun, wird das besonders plastisch. Für alle, die noch nie etwas davon gehört haben, jetzt zunächst mal alles vermutlich eine Vorrede, ein Buch mit 7 Rätseln, behalten Sie zunächst mal einfach nur, wir werden genau diesen Strang Rationalität, moderne Kritik der Aufklärung, aufklärerische Kritik der Aufklärung und die Frage, ob und wie für eine kritische Theorie in der und an der Aufklärung und einer bestimmten, durch die Moderne geprägten Vorstellung von Rationalität etwas dran ist und etwas erhalten werden sollte. Und jetzt kommt das angekündigte Gemeine, dass ich nämlich Viktor aus seinem eigenen Buch zitieren möchte, wo er in der Vorrede schon sagt, das politisch-philosophische Ansinnen dieser Arbeit ist es, den kritischen Stachel der bürgerlichen Moderne im Eingedenken seiner historischen Hinfälligkeit noch einmal rekonstruktiv zur Geltung zu bringen. Also in dieser Formulierung, ja, der kritische Stachel im Eingedenken seiner historischen Hinfälligkeit, kann Ihnen schon ein bisschen einen Vorgeschmack dafür geben, was Sie auch in der Dialektik der Aufklärung immer wieder finden werden als Spannung. Und bei Habermas natürlich nochmal ganz anders, vielleicht auch viel einseitiger aufgelöst, aber sozusagen diese Wendung, es produktiv zu halten im Eingedenken der Hinfälligkeit und die beiden Seiten, die das hat, findet sich also auch bei Viktor Kempf. Und wenn du Lust hast, kannst du dazu noch abschließend etwas sagen. Und ansonsten hätte ich das einfach nur, habe ich es unter anderem auch vorgelesen, um Sie daran zu erinnern, dass alle diese Themen immer noch heiß umkämpft und diskutiert werden.
Ja, also ich diskutiere in diesem Buch eine radikale Art der Kapitalismuskritik, die das Ziel hat, ganz aus den bürgerlichen Vermittlungsbezügen des Marktes und des Eigentums und so weiter auszusteigen. Und ich versuche eigentlich, diese radikale Kritik am Kapitalismus, diesen Ausstiegsgedanken zu verstehen, vor dem Hintergrund, dass das bürgerliche Vermittlungsgefüge in der Tat problematische Züge oder problematische Tendenzen innehat. Am Schluss versuche ich das nochmal, das bürgerliche Vermittlungsprogramm nochmal zu verteidigen, aber quasi verteidige es nur vor dem Hintergrund, dass ich mir auch klar mache, was historisch daran schon schiefgelaufen ist. Deswegen eingedenk seiner Hinfälligkeit. Ja.
Genau, und wie gesagt, genau das unter anderem, oder genau dieser Zwiespalt, die Ambivalenz und das Verhältnis zueinander zur Hinfälligkeit und der gleichzeitigen Gültigkeit werden wir versuchen, als roten Faden nach Weihnachten hier wieder aufzunehmen. Ich danke dir ganz herzlich, Viktor, dass du heute hier warst. Leider nicht hier, wir sitzen hier sozusagen durch den Gang getrennt in zwei Büros, aber nicht zusammen und mit Ihnen allen sowieso nicht zusammen. Ich wünsche allen, danke dir erstmal, Viktor, für deinen Einsatz und die interessante Diskussion und Ihnen allen für die Teilnahme an eben dieser und wünsche Ihnen schöne Feiertage, dass Sie sich ein bisschen erholen und wir uns dann im Januar hier wiedersehen. Ja, danke schon nochmal und bis bald.